Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Der befürchtete Börsencrash blieb aus, aber die Nerven an Wall Street und Co. flattern. Dazu auch die Analyse zum Eingreifen der Europäischen Zentralbank. Der Druck auf Syrien wird immer stärker. Weitere arabische Länder ziehen ihre Botschafter ab. Dann unser Schwerpunkt zu Ostafrika. Schmieren, um helfen zu dürfen. Korruption zum Beispiel in Somalia. Und wer sind eigentlich diese Al-Shabaab-Milizen? Weiter geht es um die politische Balz, ein Vorwahlgeplänkel, das sich auszahlt. Und es geht ums Heuen an der A1, fast mitten in Zürich.
Wenn man mich irgendwann mit dem hintersten Jura-Zipfel hindern würde, mir wäre es nicht wohl. Die Hektik und der Betrieb würde einem sofort fehlen, habe ich das Gefühl.
Stadtbauer Hans-Jörg Greutmann zum Auftakt unserer Serie über den Wandel der Heimat. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst hat jetzt aber Silvan Fischer die Nachrichten des Tages.
Nach den Verlusten an den europäischen Börsen setzt die Börse in New York den Negativtrend fort. Zu Handelsbeginn stand der Dow Jones Index 1,7% tiefer als gestern Abend. Zurzeit steht er bei 11.154 Punkten, ein Minus von 2,5%. Es ist der erste Handelstag, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's am Freitag die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft hat. Der deutsche Aktienindex gab bis zum Handelsschluss 5% nach und der Swiss Market Index schloss bei 4.968 Punkten, ein Minus von 4%. Und noch die Devisenkurse mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1,0775 gehandelt und der Dollar zu 75,72. In der Schweiz hat die Zahl der Arbeitslosen trotz des starken Frankens abgenommen. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, waren im Juli 109.000 Personen als arbeitslos gemeldet. 1.200 weniger als noch im Juni. Die Quote blieb mit 2,8% stabil. Die Prognose für die kommenden Monate sei aber weniger gut, teilt das SECO mit. Besonders gefährdet seien Angestellte in der Exportindustrie und im Tourismus, denn diese Berufe seien stärker von den Wechselkursen abhängig als andere. Der internationale Druck auf Syriens Präsident Assad nimmt zu. Nach Saudi-Arabien haben auch Kuwait und Bahrain ihre Botschafter aus Damaskus zurückgerufen. Kuwaits Außenminister erklärte, dass er und seine Amtskollegen der Golfstaaten bald zusammenkommen würden, um die Lage in Syrien zu besprechen. Die syrische Armee geht mit Panzern und Maschinengewehren gegen Demonstranten vor. In den vergangenen Wochen sollen mehr als 2000 Menschen getötet worden sein. Das syrische Fernsehen berichtet, Präsident Assad habe heute einen neuen Verteidigungsminister eingesetzt. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist es erneut zu Gefechten gekommen, obwohl die Al-Shabaab-Miliz ihren Rückzug aus Mogadischu bekannt gegeben hatte. Die somalische Zentralregierung erklärte, die eigenen Truppen würden die Hauptstadt kontrollieren. Die Rebellen der Al-Shabaab-Miliz kämpfen am Horn von Afrika für einen islamistischen Gottesstaat. Sie kontrollieren weite Teile von Somalia und haben wiederholt Nahrungshilfen für die Hungernden behindert. Die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko bleibt in Untersuchungshaft. Das hat das Gericht in Kiew entschieden. Die 50-Jährige muss sich seit mehreren Wochen wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Am vergangenen Freitag war sie überraschend in Untersuchungshaft genommen worden, was im In- und Ausland heftige Kritik auslöste. Die deutschen Fluglotsen wollen morgen streiken. Der Luftverkehr über Deutschland werde bis am Mittag lahmgelegt sein, hieß es. Das Frankfurter Arbeitsgericht hat den Streik inzwischen erlaubt. Die deutsche Flugsicherung wollte ihn mit einer provisorischen Verfügung verhindern. Von einem Streik in Deutschland wäre auch die Schweiz betroffen. Die Schweizer Flugsicherung Skyguide geht davon aus, dass im schlimmsten Fall mehrere hundert Flüge annulliert werden müssten. Bei erneuten Krawallen in London hat die Polizei 160 Personen festgenommen. Nach den schweren Ausschreitungen im Stadtteil Tottenham in der Nacht auf Sonntag randalierten Jugendliche in der letzten Nacht in weiteren Londoner Quartieren. Die Feuerwehr musste rund 50 Brände löschen. Die Polizei bezeichnete die Gewaltbereitschaft als schockierend. Mehr als 30 Polizisten seien verletzt worden. Für die Angestellten von Swissmetall im solothurnischen Dornach und bernischen Reconvilliers bleibt die Zukunft ungewiss. Die französische Bank BNP Paribas lässt weiterhin das Warenlager der Fabrik in Dornach blockieren. Deshalb kann auch fast nichts produziert werden. Swissmetall gab bekannt, es zeichne sich eine Einigung ab. Bei einem Bahnunfall im aargauischen Döttingen sind 8 Personen verletzt worden. In der Nähe des Bahnhofs streiften sich ein Regionalzug und eine Güterlokomotive, worauf ein Wagen des Regionalzugs entgleiste, wie die SBB mitteilte. Das Wetter. Im Norden ist auch am Abend und in der Nacht noch mit einzelnen Platzregen zu rechnen. Es kühlt auf 10 Grad ab. Morgen bleibt es wechselhaft und windig bei etwa 19 Grad. Am Nachmittag und Abend gehen wieder vermehrt Schauer nieder, besonders in den Bergen. Im Tessin scheint morgen meist die Sonne bei etwa 26 Grad. Am Mittwoch liegen längs der Alpen noch viele Restwolken. Im Mittelland kann es Nebel haben. Tagsüber setzt sich überall die Sonne durch und die Temperaturen steigen auf 19 Grad an.
Der Börsentag im Überblick und die Analyse zur Schuldenkrise im Gespräch mit Ökonomieprofessor Ansgar Behlke. Dann unser Schwerpunkt zu Somalia. Das sind erstens Fragen zur Korruption bei der Hilfeleistung.
Letztlich geht es darum, kriegt ein sterbender Mensch rechtzeitig noch zu essen? Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht höher zu gewichten als die moralische Verwerflichkeit eines korrupten Aktes.
Und zweitens Erklärungen zu denen, die sich da schmieren lassen, die Al-Shabaab-Milizen. Weiter, Frühlingsgefühle vor dem Wahlherbst.
Ja, man kann wirklich sagen, wir sind eine begehrte Braut und zum Teil wurden wir ganz stark umworben.
Hans Grunder, Chef der BDP, lässt sich den Hof machen. Es geht um begehrte Listenverbindungen. Und schließlich erzählt Bauer Hans-Jörg Reutmann von seinem Betrieb auf Zürcher Stadtgebiet und er schafft es tatsächlich, die A1 zu übertönen. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Die Angst vor einem schwarzen Montag war überzogen. Gerade zum Börsencrash kam es nicht. Aber die Stimmung an den Finanzmärkten ist ausgesprochen nervös. Und zwar diesseits wie jenseits des Atlantiks. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr über diesen besonderen Auftakt in die Börsenwoche.
An der New Yorker Börse hallt der Paukenschlag vom Freitag nach, die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA. Zu den befürchteten Panikverkäufen kam es zwar nicht, die Aktienkurse gaben aber kräftig nach. Die herben Verluste an der Wall Street beschleunigten die Talfahrt auch an den europäischen Börsen. Dabei hatte der Tag verheißungsvoll begonnen. Die europäischen Märkte hielten sich nach den schwachen Vorgaben aus Asien recht gut. Der SMI, der Index der Schweizer Börsenschwergewichte, kämpfte sich im frühen Handel ins Plus. Anschließend ging es steil abwärts. Die Verluste schwankten am Nachmittag nervös zwischen 1 und 2%. In der letzten Handelsstunde weiteten sich die Verluste nochmals kräftig aus. Turbulent der Verlauf, insbesondere bei den Finanzaktien. Nach anfänglich tieferen Kursen schossen die Papiere der Credit Suisse und der UBS um 5% in die Höhe. Ein Strohfeuer. Schon bald verwandelten sich die Gewinne in Verluste. Neben den Finanzaktien verloren unter anderem auch die Papiere von Luxusgüterherstellern deutlich. Ein ähnliches Bild in Frankfurt. Der deutsche Aktienindex DAX schaffte es in die Gewinnzone, um dann umso tiefer zu fallen. Zeitweise sackte der DAX um über 5% ab, so stark wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Kursverluste gab es auch in London und Paris. Dass die Abgaben an den europäischen Märkten nicht noch größer ausfielen, wird der Europäischen Zentralbank EZB zugeschrieben. Nach Angaben von Händlern kaufte die EZB wie angekündigt Staatsanleihen von Italien und Spanien. Das beruhigte die Lage auf den Anleihenmärkten ein wenig. Allerdings, an der hohen Verschuldung einiger Länder der Eurozone ändert sich nichts. Die Schuldenkrise ist noch längst nicht ausgestanden. Das zeigt sich auch beim Goldpreis, der immer neue Höhen erklimmt, und bei der anhaltenden Stärke des Schweizer Frankens.
Ein Auf und vor allem Ab an den Börsen. Dabei wollen doch Politiker und Ökonomen die Finanzmärkte beruhigen und Vertrauen schaffen. Fragt sich nur, welchen Weg einschlagen, der das Ziel erreichen hilft. Die Europäische Zentralbank hat sich also für den Kauf von italienischen und spanischen Staatsanleihen entschieden. Darüber sprach ich mit Ansgar Behlke. Er ist Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Duisburg-Essen und Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich sprach Ansgar Behlke zuerst auf den Eingriff der EZB an, der offenbar eine gewisse Wirkung zeigt.
Man versucht hier Zeit zu kaufen. Es ist auch so, dass keine alternative Institutionen bereitgestanden hätten. Wie wir wissen, ist auf dem letzten Euro-Gipfel lediglich beschlossen worden, dass der Stabilisierungsfonds neue Aufgaben erhält, aber er ist einfach nicht groß genug geschneidert, um mit den Problemen Italiens, Spaniens zurechtzukommen. Insofern hat man den einzigen möglichen Ausweg gefunden.
Fragt sich nur, wie lange das wirkt. Ist das jetzt einige Tage gut oder hält das mittelfristig?
Bislang hat sich die EZB diese Anleihekäufe noch garantieren lassen vom europäischen Steuerzahler, der natürlich diese Lösung auf Dauer nicht mitmachen wird. Er wird darauf drängen, dass die Politik zu einer Lösung kommt, derart, dass entweder nationale Schuldenbremsen eingezogen werden. Das wäre auch demokratisch legitimierbarer. Die Griechen würden so etwas sich eher gefallen lassen, als durch die EZB, die EU-Kommission und auch den IWF bevormundet zu werden und keinen eigenen Haushalt mehr haben zu können. Insofern wäre das die einzige Lösung, die langfristig wirkt. So werden wir vielleicht das Ende der Eurozone sehen, wenn Italien wirklich fällt und unter Dauersubventionierung der Geldpolitik gerät. Denn die Geldpolitik ist nicht für die Stabilisierung der Haushaltspolitik zuständig. Sie soll ganz einzig und allein die Inflation stabilisieren. Und unter dem Argument haben die Deutschen auch die D-Mark abgegeben, unter sonst nichts.
Also die EZB tut hier eigentlich etwas, das sie gar nicht dürfte.
Vom Paragraphen her darf sie es. Das Notenbankstatut erlaubt ihr es, auf dem Sekundärmarkt Anleihen zu kaufen. Allerdings ist das dann nur eine Umgehung des Verbotes der Finanzierung öffentlicher Haushalte. Wir kennen die Erfahrungen noch aus der Zeit nach den beiden Weltkriegen, wo dann das Ganze in einer Inflation endete. Das könnte auch hier mittelfristig das Problem sein.
Also ist das letztlich kontraproduktiv?
Mittel- bis langfristig ist das kontraproduktiv, weil die Regierungen natürlich so keine feste bindende Grenze haben, gegen ihre Staatsverschuldung vorzugehen. Denn sie können die überzogene Haushaltsführung abladen bei der Europäischen Zentralbank, die dann sozusagen als Bad Bank eintritt. Und die Subventionen sind immens. Die Griechen haben und auch die Iren und die Portugiesen Hilfe bekommen durch den niedrigen Zins, obwohl sie zu viel höherem Zins eigentlich nur Geld geliehen bekommen. Und das Ganze ist ja nur eine Folge des Versagens der Politik, die eigentlich schon letztes Jahr hätte so etwas wie einen europäischen Währungsfonds einführen können, mit einer klaren Regelung für ein staatliches Insolvenzverfahren und auch zur Liquiditätsunterstützung. Nun ist es zu spät, die Geberländer werden überstrapaziert. Wir sagen ja, der Fonds soll noch größer gestrickt werden. Viele sprechen von bis zu 4 Billionen. Das wird Frankreich als nächsten überstrapazieren, die um ihr AAA ja dann auch fürchten würden. Und der Fonds könnte dieses nicht leisten.
Also diese Angst vor Ausweitung der Schuldenkrise, dieser Flächenbrand, der da im Raum steht, das ist durchaus berechtigt.
Ich denke ja, da die Weichen auch jenseits des Atlantiks ähnlich gestellt sind. Auch dort haben wir das Problem schon länger, dass die Schuldenproblematik versucht wird, über die Notenpresse zu lösen. Die Federal Reserve Bank hat schon Anleihen der US-Regierung in großem Umfang gekauft und sieht sich jetzt dem Problem gegenüber, dass diese Anleihen im Wert sich verringern. Das haben wir beim Downgrade durch Standard & Poor's der US-Anleihen gesehen. Und das Ganze geht noch so lange gut oder halbwegs gut, bis der US-Dollar seine Rolle als Weltleitwährung verliert. Und Anzeichen sind da, dass der Renminbi und mit Abstand auch der Euro und auch vielleicht der Real und die Rupie aufholen. Und dann können sich die USA nicht mehr in dem Geld verschulden, was sie selber drucken.
Noch einmal zurück zu dieser EZB und ihrem Ankauf von italienischen und spanischen Anleihen. Ist das nicht eigentlich nichts anderes als eine Transferunion, gegen die doch so viele sind?
Ich würde sogar noch weiter gehen und die Lage so diagnostizieren, dass es jetzt nicht mehr um 6% der Eurozone geht, Griechenland, Portugal, Irland, sondern wirklich um große Länder, dass wir den Schritt auch schon zur Haftungsunion dadurch gegangen sind, dass sozusagen jeder für jeden einsteht. Denn bis zum 21. Juli, als man dem Stabilisierungsfonds jetzt weitere Kompetenzen gegeben hat und auch nicht mehr abgelehnt hat, dass die EZB zugunsten dieser großen Länder interveniert, war es doch so, dass der größere Teil der Eurozone einem sehr kleinen Teil der Eurozone beisprang. Das mag ein Transfer sein, aber das ist noch keine Haftungsunion. Italien ist 8-mal so groß wie Griechenland. Für die griechischen Rettungspakete haben wir ca. 250 Milliarden an Garantien und Bürgschaften gegeben. Wenn wir das mit 8 multiplizieren, sind wir da, wo die notwendige Summe für Italien sein wird, von den anderen Großen wie Spanien und vielleicht auch Frankreich, ganz zu schweigen, sodass da wir bei einer Haftungsunion sind, die über die EZB läuft und dementsprechend schlechter zu kontrollieren ist, weil die EZB gar nicht Auskunft darüber gibt, zu welchen Anteilen sie welche Anleihen kauft und die Verantwortlichkeiten in der Eurozone endgültig miteinander verwischt werden mit den negativen Folgen für die Budgetdisziplin.
Seit etwa einem halben Jahr sagen viele Ökonomen, Sie selbst auch, eine Umschuldung wäre die Lösung. Das hat man aber nicht gemacht, jedenfalls nicht im vollen Ausmaß, wie es gefordert worden ist. Wäre es dafür denn jetzt zu spät?
Für die Umschuldung ist es immer noch nicht zu spät. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn man es direkt gemacht hätte. Was ganz klar war nach den EU-Gipfelbeschlüssen ist, dass die 20% viel zu wenig waren für Griechenland an Schuldenschnitt. Die Märkte hatten bereits 50% eingepreist, sodass die Banken als Profiteure sogar Wertberichtigungen nach oben machen konnten. Und deshalb war ganz klar, wir haben es auch so kommentiert, dass mit weiteren Transfers zu rechnen ist und mit einem weiteren Schuldenschnitt. Möglicherweise allerdings erst, wenn wir 2013 den Nachfolger des gegenwärtigen Stabilisierungsfonds haben, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM, der auch rechtliche Handhabe gibt, um diese Schuldenschnitte besser durchführen zu können. Aber dann wird es wahrscheinlich zu spät sein. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die EZB uneingeschränkt hierfür gerade stehen muss. Und das kann zu großen Problemen für den Bestand der Eurozone führen.
Sie haben jetzt von Schuldenschnitten gesprochen, im Plural. Also Griechenland würde dann nicht mehr reichen.
Die Notwendigkeit eines sogenannten Schuldenschnittes würde ich auch sehen, vor allen Dingen für Portugal, ein Land, was ebenfalls nach volkswirtschaftlicher Definition nahezu insolvent ist. Italien sehe ich fundamental anders. Da bin ich durchaus noch optimistisch. Geringe Auslandsverschuldung, halbwegs hohe private Ersparnis. Der Schuldenstand ist zwar sehr hoch, aber hat sich seit dem Eintritt in die Eurozone nicht erhöht, sodass hier genügend Substanz da zu sein scheint, die Bevölkerung zu belasten mit einem Sparprogramm, was hoffentlich glaubwürdig durchgehalten wird. Allerdings hat sich dort auch in Italien, deshalb sind die Märkte ja skeptisch, etwas in Form einer Schere aufgespannt, dass nämlich die heimische Ersparnis zurückging und immer mehr konsumiert wurde und auch die Kapitalimporte, die man hatte, eben nicht für die Rückzahlung zurückgelegt wurden. Das kann vielleicht ein Signal geben für die Märkte und diese beunruhigen, ist aber noch bewältigbar.
Das war Ansgar Behlke, Volkswirtschaftsprofessor in Duisburg und Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Jetzt ist es 18.18 Uhr und hier im Echo der Zeit geht es weiter mit politischer Brautschau und städtischer Landwirtschaft. Zuerst aber nach Ostafrika. Der Hunger am Horn von Afrika tötet weiter. Allein im Süden von Somalia sind in den vergangenen Wochen mehr als 29.000 Kinder unter 5 Jahren gestorben. Weitere 640.000 Kinder im Land sind offenbar akut unterernährt. Die UNO hat inzwischen 5 Hungerzonen in Somalia ausgewiesen, darunter auch die Flüchtlingslager in Mogadischu. Zugleich beklagt sie, dass die Hilfe unbefriedigend anläuft. Die Hilfsgelder treffen zu spärlich ein und die Helfer werden in Somalia massiv behindert, vor allem von den Shabab-Milizen. Zum Teil werden sie ganz daran gehindert, Hilfe zu leisten, zum Teil lassen sich die Shabab-Islamisten ihre Zustimmung zur Hilfe vergolten. Hilfsorganisationen zahlen also Korruptionsgelder, um überhaupt helfen zu dürfen. Ein Problem, das es nicht nur in Somalia gibt. Fredrik Steiger.
Laut groben Schätzungen fließt zurzeit in Somalia fast jeder dritte Spenderfranken in korrupte Kanäle. Darüber reden Hilfsorganisationen ungern, denn es lähmt die Spendebereitschaft. Lange war Korruption in der humanitären und in der Entwicklungshilfe ein Tabu, sagt Roslyn Hees von der Antikorruptionsorganisation Transparency International.
We had quite a difficult time persuading people to partner with us because they were concerned about their reputational risk.
Als Transparency das Thema aufgebracht habe, hätten sich die meisten Hilfswerke aus Angst vor Imageschäden geweigert zu kooperieren. Dabei ist das Problem schwerwiegend, wenngleich verlässliche Daten fehlen.
It could be 25-30%. Some people might say 5, some people might say 25.
Möglicherweise fresse die Korruption 25-30% der Hilfsbudgets auf. Vielleicht aber auch nur 5%. Das reicht vom Schmiergeld für einen lokalen Gouverneur über Nothilfepakete für bewaffnete Banden bis zu illegalen Steuern und Zöllen auf Hilfslieferungen. Je korrupter ein Land, je chaotischer die Situation, je dringlicher die Hilfe, umso teurer wird es, helfen zu dürfen. Somalia gilt dabei als schwierigstes Land der Welt. Doch erst wenn das Korruptionsproblem offen angesprochen wird und auch in den Hilfsorganisationen hohe Priorität erhält, lassen sich Gegenstrategien entwickeln.
It is very difficult and it's not something that you can solve overnight. There's no.
Allerdings räumt Rosin Hies von Transparency ein, ein Patentrezept gibt es nicht. Am Anfang stünde ein Bewusstseinswandel, nämlich helfen ja, aber nicht zu jedem Preis. Korruptionsbekämpfung müsse in den Köpfen von Hilfswerksmitarbeitern verankert sein. Schon bei der Rekrutierung, dann bei der Ausbildung und Überwachung, gerade auch bei Lokalangestellten und Partnern in Krisengebieten, sei größte Sorgfalt nötig. Zwingend wäre auch mehr Kooperation statt Konfrontation unter den Hilfswerken. Denn am meisten profitieren Abzocker, wenn die Helfer gegeneinander arbeiten und sich mit Schmiergeldern überbieten, um nur ja als Erste vor Ort tätig werden zu können. Und nützlich wäre die Zusammenarbeit mit den Medien, dort, wo sie einigermaßen frei sind. Hilfswerke müssten offen sagen, wo, wie und durch wen ihre Tätigkeit behindert werde. Auch Schweizer Hilfsorganisationen thematisieren inzwischen das Korruptionsproblem. So Markus Brun vom Fastenopfer.
Es ist sicher so, dass wenn mit großen Finanzmitteln gearbeitet wird und in Situationen von Katastrophen und bei Nothilfen ist das Risiko sicher größer, als wenn man mit kleinen Beiträgen einer langfristigen Zusammenarbeit verhaftet ist.
In Akutsituationen wie derzeit in Somalia steckten die Helfer jedoch in einem schweren Dilemma.
Wenn es nicht anders geht, um Hilfe und Überlebenshilfe leisten zu können, denke ich, dass man eine minimale Bereitschaft für solche halt korrupte Handlungen entgegenbringen muss, weil letztlich geht es darum, kriegt ein sterbender Mensch rechtzeitig noch zu essen. Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht höher zu gewichten als die moralische Verwerflichkeit eines korrupten Aktes.
Dem widerspricht das IKRK in Genf. Man bezahle nicht, um helfen zu dürfen. Sprecherin Nicole Engelbrecht.
Das wären Zugeständnisse, die wir nicht machen würden und das haben wir auch nicht gemacht. Das machen wir auch in anderen Konfliktregionen dieser Welt nicht.
Das Rote Kreuz könne dennoch in Somalia tätig sein, weil man seit Jahren streng neutral mit allen Akteuren vor Ort, also auch mit den Schabab-Milizen, Kontakte pflege.
Diese Neutralität kann man auch sehr gut daran erkennen, dass in unseren Krankenhäusern, zum Beispiel in Mogadischu, die Kämpfer der Al-Shabaab genauso behandelt werden wie alle anderen auch.
Dank seiner Tradition und seiner Reputation und weil es nicht so sehr auf spontane Geldsammlungen angewiesen ist, mag also das IKRK strenger sein als andere. Für die allermeisten Hilfswerke, private wie öffentliche, und auch für die UNO gilt jedoch, eine korruptionsfreie Not- und Entwicklungshilfe ist erstrebenswert, aber vorläufig reines Wunschdenken.
Al-Shabaab, der Name löst bei den somalischen Flüchtlingen ebenso viel Schrecken aus wie der Hunger selbst. Al-Shabaab, das sind die radikal-islamischen Rebellen, die die Hilfe blockieren und die Flüchtlinge terrorisieren. Praktisch ungehindert. Somalia ist seit 20 Jahren ohne wirklich funktionierende Regierung. Die Übergangsregierung beherrscht nur kleine Teile des Landes und nicht einmal die ganze Hauptstadt. Jetzt soll diese Führungsriege die Shabaab-Milizen aus Mogadischu vertrieben haben. Bettina Rühl berichtet, wer diese Al-Shabaab überhaupt sind. Sie ist für die ARD in Mogadischu.
Ein Markt in Mogadischu, der somalischen Hauptstadt. Händler verkaufen Audiokassetten mit geistlicher Erbauung, Lesungen aus dem Koran. Fast alle Somalier sind Muslime, nur ein paar von ihnen sind radikal. Die aber sind ein großes Problem. Die Mitglieder der Miliz Al-Shabaab, die Kontakte zum Terrornetzwerk Al-Qaida hat. Die Hardliner innerhalb der Miliz verbieten den Helfern zurzeit den Zugang zu den Hungernden in Somalia. Dass deshalb rund 2 Millionen Menschen von Hilfe abgeschnitten sind und zu verhungern drohen, den radikalen Islamisten scheint das egal zu sein. Auch Iman Ahmed ist Muslim. Er versucht in Mogadischu, Mitglieder der militanten Gruppe wieder für ein friedliches Leben zu gewinnen. Das tut er im Auftrag der somalischen Regierung. Iman Ahmed ist Berater des somalischen Verteidigungsministeriums. Wir nutzen alle möglichen Kanäle, um die jungen Leute zu erreichen. Wir sprechen mit ihren Familien, nutzen Internetseiten, predigen in Moscheen, arbeiten mit religiösen Autoritäten und traditionellen Clanchefs zusammen. Die Familien wissen ja meist, wer gefährdet ist oder vielleicht sogar extremistische Gedanken hat.
Most likely the troublemaker.
Imans wichtigster Bündnispartner ist ein geistlicher Führer. Sheikh Omar Dahir predigt gegen die extremistische Miliz Al-Shabaab. Er gründete in Mogadischu ein sogenanntes Zentrum für das richtige Verständnis des Islam. Der Sheikh bemüht sich mit seiner Organisation vor allem um junge Leute, die aus dem Westen nach Somalia zurückkommen, vor allem aus den USA und Großbritannien. Sie kommen hierher, um gegen die Regierung zu kämpfen. Iman Ahmed schätzt, dass in den Reihen der Shabab 200 Rückkehrer aus dem Westen kämpfen. Die sind es meist, die innerhalb der Shabab die Verbindungen zu Al-Qaida halten. Die Rückkehrer haben überhaupt engere Kontakte zum internationalen Terrorismus. Manche kommen auch nur nach Somalia, um hier für den bewaffneten Kampf geschult zu werden. Dann wollen sie zurück in die westlichen Länder, in denen sie gelebt haben. Wie stark die Shabab-Miliz derzeit ist schwer zu schätzen. Ende vergangenen Jahres gingen westliche Geheimdienste davon aus, dass die Miliz rund 9000 Kämpfer hat, davon etwa 450 Ausländer. Extremisten aus dem Westen, aber auch aus der arabischen Welt, aus Afghanistan, dem Jemen, Saudi-Arabien und anderen Staaten. Viele Ausländer sind weg. Das hat mit den Kämpfen im Jemen und in Libyen zu tun. Etliche ausländische Shabab-Mitglieder sind von Somalia in eins dieser Länder gegangen und kämpfen jetzt da. Die somalische Bevölkerung schöpft deshalb etwas Hoffnung. Die somalischen Terroristen seien weniger gefährlich als die internationalen, sagt Iman Ahmed. Diese Meinung teilen die meisten somalischen Helfer. Mit den somalischen Shabab-Mitgliedern kommen wir schon irgendwie klar, sagen sie. Das ist ein Funke der Hoffnung für die Menschen in den Hungergebieten unter islamistischer Kontrolle.
Neu und unverbraucht sind sie, die BDP und die Grünliberalen. Bei den letzten kantonalen Wahlen haben sie das Feld gehörig aufgemischt und da Erfolg bekanntlich anziehend wirkt, sind die beiden neuen Mitteparteien für die Nationalratswahlen begehrte Partnerinnen. Ganz besonders für die darbenden alten Mitteparteien FDP und CVP. Die erhoffen sich, dank Listenverbindungen ein Stück vom Erfolg abzukriegen, den die neuen Kleinparteien genießen. Wer darf mit wem, lautet deshalb die Frage. Dominik Meyer ist ihnen nachgegangen.
Der Stolz ist nicht zu überhören bei Hans Grunder, dem Präsidenten der BDP.
Ja, man kann wirklich sagen, wir sind eine begehrte Braut und zum Teil wurden wir ganz stark umworben.
Nicht weniger begehrt sind die Grünliberalen mit ihrem Oberhaupt Martin Bäumle.
Wenn man ein noch relativ kleiner Partner ist, ist man für die Grösseren immer sehr interessant.
Und wie? Von St. Gallen bis Neuenburg, von Basel bis Luzern, CVP und FDP sind in den letzten Monaten Schlange gestanden, um BDP und Grünliberale für Listenverbindungen zu gewinnen. Denn Listenverbindungen sind attraktiv, sie erhöhen die Chance auf einen zusätzlichen Nationalratssitz. Verbundene Wahllisten zählen zunächst wie eine einzige Liste. Die verbündeten Parteien kommen gemeinsam auf mehr Stimmen. Die Chance steigt, dass sie zusammengezählt einen Nationalratssitz mehr ergattern als im Alleingang. Das Gerangel in der politischen Mitte rufe geradezu nach Listenverbindungen, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Bochsler von der Universität Zürich.
Da ist ein riesiges Potenzial vorhanden. Jetzt haben wir ein ganzes Feld an Parteien, die sich politisch eigentlich nahestehen sollten. Und die könnten ziemlich viel Sitze machen, wenn sie gute Listenverbindungen untereinander eingehen würden.
Listenverbindungen seien rasch einmal wertvoller als jede teure Wahlkampagne, sagt Bochsler. Bislang haben bei nationalen Wahlen vor allem die linken Parteien von geschickten Verbindungen untereinander profitiert. Jetzt wollen das auch die Mitteparteien. FDP und CVP umwerben BDP und Grünliberale. Nicht etwa mit Charme, sondern auch mit knallhartem Druck. Gerhard Pfister, der nationale Wahlkampfleiter der CVP, sagt es offen.
Dann muss man ihnen auch sagen, was ihr Interesse sein könnte. Und bei der BDP zum Beispiel ist das natürlich der Sitzerhalt von Frau Widmer-Schlumpf. Weil die Bundesrätin Widmer-Schlumpf vor allem dann wiedergewählt wird, wenn die CVP ihr die Stimme gibt.
Powerplay. BDP und Grünliberale müssten aber vorsichtig abwägen, wo sie Allianzen mit den Großen eingehen würden, sagt Politologe Daniel Bochsler.
Sie müssen aufpassen, die kleinen Parteien, weil innerhalb der Listenverbindung profitiert nämlich auch häufig wieder der Größte.
Ist der Partner zu groß, wird die kleinere Partei zum Steigbügelhalter. Sie verhilft dem Großen vielleicht zu einem zusätzlichen Sitz, geht selbst aber leer aus. Die Devise von Martin Bäumle, Chef und Chefdenker der Grünliberalen, lautet daher:
Rechnen, rechnen, rechnen. Wo sind die Chancen? Mit welchen Verbindungen am höchsten?
Konkret, dort, wo Grünliberale oder BDP gute Chancen haben auf einen eigenen Sitz, kann eine Allianz mit den Großen schaden. Deshalb spannen im Thurgau BDP, Grünliberale, EVP und EDU zusammen. Eine Allianz der hoffnungsfrohen Kleinen ohne großen Partner. Auch im Aargau haben die Grünliberalen die zu große CVP verschmäht. Stattdessen gehen sie mit der EVP und den Grünen zusammen. Grün und Grünliberal, eine bislang einzigartige Allianz. Meist aber sind die Verbindungen unspektakulär. Vor allem dort, wo sich BDP und Grünliberale geringe eigene Wahlchancen ausrechnen. Dort nämlich werfen sie sich den größeren Konkurrenten in der Mitte an den Hals. Die Nase vorn hat die CVP. Stand heute hat sie in 5 Kantonen die Grünliberalen für sich gewinnen können, in 4 Kantonen die BDP. CVP-Wahlkampfleiter Pfister ist zufrieden.
Wenn man sieht, was wir uns vorgenommen haben, dann sind wir diesem Ziel sehr nahe gekommen.
Aber nicht überall hatte das Werben Erfolg. In St. Gallen hat die FDP die BDP für sich erobert, ebenso in den Kantonen Schwyz und Solothurn. FDP und BDP, das ist ein interessantes Paar. Das Klima zwischen den beiden Parteien ist seit Wochen vergiftet, seit die FDP auf Distanz gegangen ist zur Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Und BDP-Präsident Hans Grunder bereut die früh geschlossenen Listenverbindungen.
Damals war die Ausgangslage noch etwas anders. Ich muss sagen, heute würde das vielleicht etwas anders aussehen.
Eine zerrüttete Zweckehe. Das Buhlen um die neue Mitte geht weiter. Gewählt wird am 23. Oktober. Die Frist für Listenverbindungen läuft in den meisten Kantonen Anfang September ab. Bis dahin gilt die Devise von Martin Bäumle:
Rechnen, rechnen, rechnen.
Rechnen und taktieren. In Zürich und in Graubünden zum Beispiel ist die Ausgangslage noch völlig offen.
Dominik Meyer. Und jetzt geht es um den Wandel der Heimat. Wir gehen hier im Echo der Zeit an verschiedene Orte, die sich in den letzten Jahren stark verändert haben, und besuchen die Menschen dort, um zu fragen, wie diese den Wandel erleben. Zum Auftakt geht's nach Affoltern, ein Quartier am nördlichen Stadtrand von Zürich. Dort sind in den letzten 5 Jahren mehr als 1300 Wohnungen gebaut worden, weit mehr als 3000 Menschen sind zugezogen. Das ursprünglich bäuerlich geprägte Quartier ist Trabantenstadt geworden. Roman Villinger wollte wissen, wie das ein Bauer erlebt, der dort aufgewachsen ist.
Hier ist Zürich nur Hintergrundrauschen. Die Sonne tanzt auf einem Zipfel des Katzensees. Zwischen saftigen Wiesen und Feldern steht ein stattlicher Hof mit wettergegerbter Scheune.
Hier haben wir ein Schutzgebiet, da unten. Wunderschön. Und auf die andere Seite schauen, haben wir die Stadt. Das ist eigentlich ein krasser, abrupter Wechsel.
Hans-Jörg Kreutmanns Hof liegt auf der Stadtseite. Das bescheidene Bauernhaus mit den grünen Läden, wo er zusammen mit seinem Vater wohnt, duckt sich unter Manhattan Park, einem 7-geschossigen Wohnriegel mit 119 Wohnungen. Daneben die neuen Siedlungen Rogächer, 282 Wohnungen, und Klee, 340 Wohnungen. Das ländliche Affoltern, in dem Bauer Kreutmann aufgewachsen ist, gibt es nicht mehr.
Etwas war Kiesgrube. Das war eigentlich Grünfläche als Ackerland.
Heute sagt der 41-Jährige, gleich vor der Autobahn oder dort Richtung Gubrist-Tunnel, wenn er mit dem Zeigefinger seine verstreuten Äcker und Weiden sucht. 37 Hektare Gerste, Mais, Kartoffeln, 18 Milchkühe, Christbäume und Blumen zum Selberschneiden. Was sieht der Mann mit seinen gegen die Sonne zusammengekniffenen grünen Augen, wenn er zu den Siedlungen hinüberblickt? Potenzielle Kunden oder eine Bedrohung?
Beides. Es hat potenzielle Kunden. Die kommen, die holen auch Blumen, die holen Christbäume. Nachteile sind halt die, es sind ein Haufen Leute, es sind ein Haufen Interessen. Und ein Haufen Interessen gibt auch Konflikte.
Konflikte, weil Städter den Unterschied zwischen Wiese und Feld nicht kennen und gerne in der Gerste picknicken. Oder weil immer mehr Abfall herumliegt. Doch letztlich sind das nur Folgen eines grundsätzlicheren Konflikts. Wer bekommt in der größten Schweizer Stadt wie viel Platz? Neue Wohnblöcke sind hier derzeit keine ausgesteckt, aber bereits beschlossen ist, dass die dröhnende Asphaltschlange, die sich quer durch Kreutmanns Land zieht, dass der Nordring ausgebaut wird.
Da geht ziemlich Fläche verloren, ein Teil ist zwischenzeitlich. Die Flächen kommen erst wieder nach 4-5 Jahren zurück. Dann wie lange dass man die muss rekultivieren, bis sie wieder brauchbar sind, das weiss man noch nicht. Man weiss ja nicht einmal, wann sie anfangen. Der Druck, der ist da.
und der Druck macht ihm zu schaffen. Er komme mit seiner Fläche schon heute kaum über die Runden. Resigniert zuckt er mit den Schultern und startet den Heckenschneider. Eine Maßnahme gegen Druck von ganz anderer Seite. Mäht er den elektrischen Zaun nicht frei, zertrampeln ihm Wildschweine das Maisfeld. Innenstadt, Amtshaus 5 gleich hinter der Bahnhofstraße. Dort hängt in Büro 230 ein bunt gescheckter Stadtplan. Alle Stadtzürcher Landwirtschaftsflächen sind blau oder rot schraffiert.
Wir haben rund 900 Hektar Landwirtschaftsland noch auf Stadtgebiet. Das ist etwa knapp 10% der Stadtfläche.
Sagt Markus Wittmer, Leiter der Abteilung Landwirtschaft bei der Stadt Zürich. Und ja, sagt er, dieser grüne Zehntel sei unter Druck. Aber nicht mehr so stark wie auch schon.
Es wird immer gebaut. Wir haben aber auch in der Planung, sehen wir jetzt, dass ein gewisser Teil an Grünflächen erwünscht ist in der Stadtplanung, weil dies ein wichtiger Teil für die Lebensqualität darstellt.
Doch das kann man auch anders sehen. Schon auf der Hälfte des Stadtzürcher Landwirtschaftslands könnten 60.000 Menschen leben. Hier zu bauen, zu verdichten, wo eh schon Stadt ist, könnte ein Schritt sein gegen die Zersiedelung des Mittellands. Wittmer wehrt sich.
Ich denke, das ist wichtig, dass diese Flächen frei bleiben. Und aus Sicht Landwirtschaft denke ich, es ist wichtig, dass hier in der Stadt noch Nahrungsmittel produziert werden, dass hier noch Gemüse, Getreide angebaut wird, dass hier noch gemolken wird in der Stadt.
Auch wenn diese Produktion für die Ernährung Zürichs zugegebenermaßen nur symbolische Dimension habe. Trotzdem könne ein Bauer ganz gut davon leben, sagt der studierte Agronom. Aber dafür müssten Bauern wie Hansjörg Kreutmann umdenken.
Herr Kreutmann wird sich sicher überlegen müssen, wie er seinen Betrieb weiterentwickeln will. Also wenn er da in die Direktvermarktung investiert, hat er da sicher gute Chancen, da auch Mehrwert zu erzielen.
Christbäume und Blumen zum Selberschneiden dürften da nicht reichen. Kreutmann steht inzwischen auf der Weide in Affoltern, schaut nach seinen Jungtieren.
Ja, du, weißt, dass der Liebling ist, gell?
Ulla nickt und stupst ihn mit ihrer weiß-schwarzen Schnauze. Kreutmann weiß, dass er etwas verändern muss.
Es wird eine Veränderung geben müssen, sonst werden wir nicht können überleben.
Nur, er sei mit Leib und Seele Bauer. Einer, der sät und erntet, mistet und melkt.
Mir ist halt schon eher noch ein bisschen das Ding im Blut zu produzieren und nicht unbedingt der Verkäufer und der, der jetzt gerade Schule auf dem Bauernhof macht.
Trotzdem, dorthin gehen, wo er nur produzieren könnte, sich auf dem Land eine neue Heimat, einen neuen Hof suchen, das kommt nicht in Frage. Er habe dafür nicht das Kapital und er sei halt doch zu sehr Stadtmensch.
Wenn man mich irgendwann mit dem hintersten Jura-Zipfel hindern tät, mir wäre es nicht wohl. Die Hektik und der Betrieb, der würde einem sofort fehlen, habe ich das Gefühl.
Und so wird Kreutmann hier am Stadtrand von Zürich bleiben, auf seinem Hof, der immer mehr eingeklemmt wird zwischen Autobahn und Neubauten. Er wird trotz allem wohl oder übel mehr Verkäufer werden und er wird weiterhin zufriedene Momente haben, wenn er seine Rinder auf der Weide besucht.
Haben wir das gesehen bei euch?
Roman Villinger war auf dem Land, ohne die Stadt zu verlassen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli. Für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.